Wille, wenn Sie sorgfältig durch die Heilige Schrift gehen, dann merken Sie, dass Verstand, Gefühl und Wille nicht nur Eigenschaften von Seele sind, sondern auch von Geist, auch von Herz. Herz, Geist, Seele sind Ausdrücke für den inneren Menschen schlechthin, können natürlich auch verschiedene Seiten dieses inneren Menschen sprechen, aber nicht so, als würde der Mensch so aufgeteilt sein in seinem inneren Menschen, wie ein Unterschied besteht zwischen Geist und Leib. Nicht so stark. Es ist eigentlich nur ein innerer Mensch mit verschiedenen Seiten. Wenn wir Gottes Wort hören, dann setzt Gott voraus, dass wir unseren Denksinn brauchen. Jetzt das nächste Kapitel. Kapitel 4. Verse 3 und 4. Wenn aber auch unser Evangelium noch verschleiert ist, so ist es in denen verschleiert, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Weltzeit den Denksinn der Ungläubigen verwendet, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft. Wann leuchtet das Licht des Evangeliums auf? Wenn der Verstand, das Denken, erhellt wird. Man kann sich nicht bekehren ohne Evangelium. Oder ist es möglich? Nein, nur durch Jesus Christus. Danke für das Entschiedene. Nur durch das Evangelium von Jesus Christus. Man kann aber Evangelium nicht erfassen, ohne zu denken. Der Denksinn ist verschleiert, dann kann man nicht erfassen. Es muss der Denksinn, wir haben es bei Ihnen in Ihren Sätzen, durch Denksinn, die Gedanken, ja, ist gut, ja, Gedanken, kann auch Vernunft oder Verstand übersetzen. Das griechische Wort nous bedeutet das, was im Englischen mind bedeutet. Sinnen. Sinne ist ein bisschen schwierig, weil wir heute schon an das sind Empfindungs- oder Aufnahmeorgane. Wir haben fünf Sinne, mit denen wir mit der Welt in Berührung kommen. Sinn selbst, also hier in diesem Fall das Denksinn, der Denksinn. Aber wenn Sie unter Sinnen sehen wir übrigens, dass nicht nur die Juden einen Schleier haben. Im vorhergehenden Kapitel hieß es, der Jude, der in der Synagoge sitzt und Mose hört, dessen Denksinn ist verschleiert. In Vers 4, in Kapitel 3, wird allgemein von Menschen gesprochen. Denken wir also nicht, dass nur Juden einen Schleier vor den inneren Augen haben. Nein, jeder Mensch, der ungläubig ist, hat einen Schleier vor seinen Augen. Und dieser Schleier muss weggezogen werden. Deshalb sollten wir beten, dass Gott das Herz öffnet, wie bei der Lydia, sodass sie das Evangelium mit ihrem Denken erfassen können und dass es sie dann erreichen kann, wo sie Entscheidungen treffen können für Jesus. Ein weiterer Text. 2. Timotheus 2. Vers 7. 2. Timotheus 2, Vers 7. Paulus schreibt einen Brief, dies ist jetzt der zweite, an den Timotheus. Und was er hier schreibt, ist inzwischen in unserer Bibel. Das heißt, was Paulus dort seinem Timotheus schreibt, ist Wort Gottes. Was sagt er über dieses Geschriebene? Vers 7. Bedenke, was ich sage. Bedenke, was ich sage. Wer diesen Brief liest, soll denken. Darüber nachdenken. Es bedenken. Nicht nur gerade die Silben da lesen, die Buchstaben, sondern über den Sinn nachdenken. Warum soll man nachdenken? Paulus gibt uns die Antwort. Bedenke, was ich sage, denn später will ich etwas über dieses kleine Wörtchen denn sagen. Da hatten Sie jetzt dieses Beispiel. Denn der Herr wird dir ein Verstehen geben in allem. Wir haben die Verheißung, dass wenn wir denken, Gott uns verstehen wird. Der Herr will verstehen geben, wenn wir anfangen zu denken über das, was er sagt. Wenn uns Gottes Wort wichtig ist, genügend wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, dann gibt er Verstehen. Hebräer. Hebräer Kapitel 2, Verse 1 und 3. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten, damit wir nicht etwa abbreiten. Auf das achten, das wir hörten. Was ist das? Das ist Evangeliumswort, neutestamentliche Botschaft. Wir sollten achten auf die Botschaft des Heils, auf Gottes Botschaft. Warum sollten wir achten? Noch einmal, jetzt gibt es eine Beschreibung einen anderen Grund. Damit wir nicht abkommen, damit wir nicht abgleiten. Der Feind wirft so viele Bananenschalen unseren Weg. Wissen Sie, was Bananenschalen tun? Treten Sie mal auf eine, dann werden Sie dort drauf gekommen. Damit wir nicht abgleiten, damit wir festen Boden unter den Füßen haben. Vers 3. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Errettung ist hier die Botschaft von der Errettung. Wenn wir die Botschaft von der Errettung missachten, wie wollen wir dann entfliehen? Man soll darauf Acht geben. Man soll also Acht geben auf das Gehör. Das war D, glaube ich. Ach, jetzt Groß E. Was soll man mit der Bibel tun? Jetzt noch einmal auflisten. Hören, wo es gesprochen wird, gelesen wird. Lesen. Beten darüber. Nachsinnen darüber. Jetzt auswendig. Gottes Wort will auswendig gelernt werden. Das ist schwer. Aber Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Wiederholen. Wiederholen. Zunächst in kürzeren Abständen. Ich gebe Ihnen keinen Wink. Wenn Sie etwas auswendig lernen, zunächst in kürzeren Abständen. Nach und nach größer und dann sitzen. Aber man muss am Wiederholen bleiben. Psalm 119, Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Auch dort eine Motivation. Und ein Beispiel bei unserem Herrn. Bei der Versuchung in der Wüste. Prompt, wenn die Versuchung kommt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Davon Brot lebt er schon, aber nicht nur davon. Es braucht schon Brot. Aber nicht nur von Brot, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wenn es aus dem Munde Gottes hervorgeht, dann soll es in mein Gedächtnis reingehen, damit ich es wieder in den Mund nehmen kann. Groß F. Man soll Gottes Wort ernst nehmen. Auswendig lernen. Ernst nehmen. Wie soll man das Wort ernst nehmen? Arabisch 1. Man soll ihm Glauben schenken. Man soll glauben. Wie glauben? Wie ein Kind. Ganz einfach. Wie ein Kind, so sagt es Jesus. solche, die sich weise dünken, vor denen, die sich verständig dünken, aber es nicht sind. Es braucht Demut, um Gott zu begegnen, um sein Wort zu hören. Einfachen kindlichen Glauben. Ich danke dir, Gott, dass du dich nicht abgegeben hast mit stolzen Menschen. Gott kann den Stolz nicht dulden. Wenn wir hochmütig sind, wenn wir noch viel von uns denken, dann dürfen wir nicht erwarten, dass wir die Bibel verstehen werden. Ist hier vielleicht ein Geheimnis, warum so viele Leute die Bibel nicht verstehen, was sie da drin? Nicht vom Boden aus zu kommen. Ein bisschen überlegen, was ist das denn für ein Platz, wo die Bibel steht? Gut, man sagt, man nicht glaube, wenn ich das nicht göttlich spreche. Dann wollen wir zunächst einmal aber diese Leute beim Wort nehmen. Sie sagen, sie sprechen von Gott hier mit mir. Dann muss ich einmal ganz natürlich werden, wie in jedem anderen Buch, zunächst einmal annehmen, dass das, was hier steht, so ist. Und dann prüfen. Und jetzt geben Sie mir mal 10 Gründe, warum das nicht von Gott sein soll. Ja. Warum müssen wir immer beweisen, dass es von Gott ist? Es steht doch da geschrieben. Und es können keine legitimen Gründe hervorgebracht werden, warum es nicht von Gott ist. Im Gegenteil, der Charakter der Heiligen Schrift, darauf bin ich nicht eingegangen, ich hoffe, dass der ist drin. Nein, ich habe Ihnen einige Züge des Wortes Gottes gegeben. Aber der ganze widerspruchslose Charakter der Heiligen Schrift, ja, ich habe Ihnen doch schon einige Züge gegeben, der spricht dafür, dass dieses Wort wirklich von Gott ist. Jetzt weiter den Satz, habe ich nicht zu Ende. Und, ich danke dir, dass du es den Unmündigen offenbarst. Kinder, wenn wir, Jesus sagt ja an anderer Stelle, wir sollen so werden wie Kinder, ja, dann können wir eingehen ins Reich Gottes. Aber eingehen kann man nicht ohne Evangelium, ohne Gehörtes, ohne Verkündigung, ohne Wort Gottes. Also werden wir die Kinder, wenn wir Gottes Wort aufnehmen. 1. Thessalonicher 2. 1. Thessalonicher 2. Vers 13. Deswegen danken wir Gott auch ohne Unterbruch, dass ihr, als ihr Gottes Wort von uns hörtet und annahmt, nicht Menschenwort, sondern so wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort aufnahmt, welches auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Sie hörten Verkündigung. Als sie es hörten, verstanden sie es als Gottes Wort. Sie nahmen es an, das heißt glaubend an. Sie wurden zu Glaubenden. Sie glaubten, was gesagt wurde. An einer Stelle in diesem Vers spricht Paulus von Annehmen, und das aber nennt er Glauben. Wenn nachdem sie angenommen haben, sind sie Glaubende. Das heißt, durch das Annehmen werden sie Glaubende. Annehmen ist Glauben. Man glaubt mittels Annehmen. Wer glaubt, nimmt an im Vertrauen. Also, diese Leute haben wirklich das getan, was es sich lohnt zu tun, was Paulus sich lohnt. Sie haben ihre Verkündigung, die Worte Gottes, Glauben geschenkt. Sie haben es ernst genommen. Sie haben gesagt, ja, dies ist Gottes Wort. Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4. Wie nimmt man Gottes Wort ernst? Auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit Glauben vermengt war. Bitte? 2. Hebräer 4, Vers 2. Frage. Ist in der Bibel, ist im Worte Gottes Kraft? Ist diese Kraft das Wort wirken soll, dann muss ihm Glauben geschenkt werden. Das muss mit Glauben vermengt werden, sonst ist es nutzlos, sagt er. Es nützte ihnen nicht, sie hörten es, aber es nützte ihnen nicht, weil sie es nicht mit Glauben vermengt. Ja. Ja. Es wird das ausrichten, was du Heeres schickt. Gott schickt mit unter Gottes Wort, um heute auch zu verhärten. Das ist geheimnisvoll. Aber davon lesen Sie in Matthäus 13. Schreiber, wenn damals schon das Wort ernst genommen werden musste, wie viel mehr dann nicht wir? Ja? Wir sollten es noch ernster nehmen. Philipper 2, Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, nicht allein, wenn ich zugegen war, jedoch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bringt mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung zur Auswirkung. Warum? Denn es ist Gott, der in euch wirkt. Warum sollen wir zittern? Wir sollen zittern, damit nicht wir hier etwas leisten, sondern damit wirklich Gott etwas tun kann. Der Grund des Zitterns liegt darin, dass wir selbst etwas reinbringen können, dass nicht nur Gott die Ehre bekommt. Also ruhig zittern, bevor ihr auf der Straße nur darum macht, über zu Zeugnis geht. Das ist Paulus. Das ist ganz besonders. Paulus kam auch nach Korinth mit Zittern. Das Zittern nimmt Gott uns nicht immer an. Ob wir in stillen Zeit vor Gott zittern, unser Gewissen angesprochen ist, das innerlich rumort, einer leidet, oder ob es vor anderen ist, dass wir zittern, wenn wir Gottes Wort nehmen. Das kann Gott mir lassen, aber er gibt Kraft, seinen Willen zu tun. Sogar das wollen. Drittens, wie ernst nehmen? Und so ernst, dass man es hält. Bewahren heißt halten. Wer Gottes Wort bewahrt, der tut, was geschrieben steht. Er hebt es nicht nur auf oder verbirgt es in einem Tuch und irgendwo begräbt er es, sondern wer Gottes Wort bewahrt, der bewahrt es in der Tat. Nur so kann Gottes Wort wirklich bewahren. Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein Jüngling, ein junger Mensch, seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich ausrichtet nach meinem Gott? Markus 13, 10 bis 16. Markus 13, 10 bis 16. Allen aus den Völkern muss zuvor das Evangelium, die gute Botschaft, verkündet werden. Wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt nicht zuvor, was ihr reden sollt. Bereitet euch auch nicht vor, sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern, der Vater das Kind und Kinder werden sich erheben, wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Ihr werdet von allen Völkern gehasst werden. Thank you. ihr an mir bleibt und meine Aussprüche in euch bleiben, so bittet, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ernst nehmen in dem Sinne, dass Gottes Wort, Gottes Aussprüche in uns bleiben. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht trägt. Und es wird sich herausstellen, dass ihr meine Jünger seid. Wer ist ein Jünger? Der Gottes Wort ernst genommen hat, zu ihm gekommen ist. Der lebt als Jünger, der diese Aussprüche in sich bewahrt und dann Frucht bringt. Groß, 1, Vers 22. Werdet Täter des Wortes. Seid nicht allein Hörer, euch selbst zu betrügen. Betrügt sich selbst. Was soll man mit Gottes Wort tun? Darin forschen, studieren, und das tun sie ja. Gut. Ein Christ sollte im Worte Gottes forschen. Sprüche 2, 1 bis 5. Sprüche 2, 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, dein Herz neigst zum Verständnis. Ja, wenn du dem Verstande rufst, merken wir, der Kopf muss dabei sein, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst, zum Verständnis. Wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Mit Fleiß dem Wort nachgehen,
jetzt ein Buch vor sich. Ein neutestamentlicher Bericht oder einen Evangeliumsabschnitt. Der Text ist nicht allzu lang, vielleicht ein Kapitel, vielleicht die Hälfte eines Kapitels. Vielleicht nur ein Vers. Ich gebe Ihnen jetzt einige Schritte, die Sie überlegen können, wenn Sie in einen Text hineinsteigen wollen. Erstens, welche Fragen kommen hier in diesem Text? Zum Beispiel, was verstehe ich? Dann nehmen Sie die Frage. Welche Fragen? Zweitens, wirft der Zusammenhang Licht auf diesen Text? Wirft der Zusammenhang Licht? Was ist der Zusammenhang? Das sind die Verse vor diesem Text und die Verse nach diesem Text. Die Verse vor diesem Text und die Verse nach diesem Text. Werfen diese Licht auf diesen Abschnitt, den ich Ihnen vorher habe. Drittens, mit wem habe ich es hier zu tun? Das heißt genauer, A, also, wer spricht hier, wer schreibt dieses? Wer schreibt hier, wer spricht hier? Also B, zu wem spricht er? Das heißt, an wen ist dieser Text gerichtet? Das kann man nicht immer ausdrücken. Es lohnt sich, den Versuch zu machen, das rauszubekommen. An wen ist dieses Bibelwort zuerst einmal gerichtet? Und eventuell ein kleines C, über wen wird hier gesprochen? Über wen? Wenn Sie diese Frage beantworten können, dann sind Sie schon einen Weg in den Text reingekommen. Viertens, vierter Schritt, welche Aussagen befinden sich in diesem Text? Welche Aussagen machen die dieser Text? Zum Beispiel, Sie haben einen Text aus dem Brief. Jetzt versuchen Sie einmal, alles, was der Text und der Vers sagt, aufzuschreiben. Das, was auf der Oberfläche liegt, das, was nicht so deutlich ist, das, was deutlich ist und das, was angedeutet ist. Und nur einen Gedanken pro Satz oder einen Satz pro Gedanken. Ein Beispiel. Nehmen wir gerade Jakobus 1, Vers 22. Jetzt sagen Sie mir mal eines, das dieser Vers sagt. Jakobus 1, Vers 22. In einem Satz nur einen Gedanken, der in diesem Vers direkt oder indirekt enthalten ist. Zuerst mal den Begriff. Also, seid Täter des Wortes. Das ist etwas, was er sagt. Was sagt der Text noch? jetzt haben wir diesen Satz, ist in diesem noch etwas anderes angedeutet. Seid nicht nur, das ist angedeutet. Es ist gut, wenn man hört, ja. Nicht notwendigerweise hier, befohlen, aber es wird für gut gehalten, wenn man hört. Man soll nicht nur hören, man soll auch tun. Aber hören ist wirklich vor. Man könnte fast sagen, seid Hörer, ja. Bevor man tun kann, muss man ja hören. Das wäre also hier angedeutet. Weiter? Das war noch andere. Haben Sie anderes gehört? Ja. Ihr betrügt euch selbst, wenn du. Das darf man, so weit darf man noch nicht gehen, ja. Der Text sagt nur, was er sagt, ja. Bringen Sie nicht herein, was noch sonst wo steht, ja. Also, das wäre so ziemlich alles, glaube ich. Welche Aussage macht der Text? Jetzt verstehen Sie, glaube ich, was ich sagen wollte. Fünfter Schritt. Und hier sind wir schon bei dem, was eben gesehen haben. Eventuell schreibe man auch auf, was nicht dasteht. Wenn Sie einen Text vor sich haben und Sie haben schon mal gehört, was er sagen soll, und jetzt testen Sie diesen Text und Sie merken, ah, das steht ja da gar nicht so, schreiben Sie das mal auf. Dieser Text sagt nicht so. Dann können Sie, haben Sie eine Hilfe, wenn Sie mit anderen sprechen. Bitte, ja. War das ein? Wollen wir den Text zusammen noch einmal lesen? Kürzlich hat meine Frau diese Erfahrung mit einer Frau gemacht, die sie in der Seelsorge hatte, mit der sie ein Liebestreben hatte. Das sind praktisch Heilige. Sie sind christlich gefärbt. Praktisch nichts zu nennen. Und die Frau ist zum Glauben gekommen und jetzt langsam, jetzt wächst sie, ja eigentlich nicht langsam, jetzt wächst sie schnell. Und jetzt hatten sie so komische Auffassungen von dem Geschlechtsleben. Und diese rührten zum Teil von ihrem Verständnis von 1. Mose 3 her. Und sie hat jetzt gesprochen mit meiner Frau und meine Frau hat mit mir darüber gesprochen und dann habe ich meine Frau darauf aufmerksam gemacht, dass diese Ansichten nicht in diesem Text stehen. Dann ist sie zu der anderen Frau gegangen und hat gesagt, lesen Sie mal den Text mal genau. Und dann haben sie gemerkt, das steht da gar nicht. Dann hat sie aufgehalten. Steht sonst wo in der Bibel noch mehr über das, was dieser Text sagt? Steht sonst wo noch mehr hierüber? Übrigens, als ich studierte, hat der Lehrer vorgetragen, dann hat mich das immer wieder gestört, wenn der Lehrer das, was er sagt, so einen Punkt angab, den auf zwei oder drei verschiedene Arten formuliert hat. Heute habe ich genau das, stört Sie das heute? Ich sage es einmal und im nächsten Atemzug sage ich es anders, nicht wahr? Jetzt wissen Sie nicht, wie Sie es zu schreiben haben, so oder so. siebter Schritt. Das heißt, sechster Schritt, Parallelstellen aufschlagen. Ja? Sehen, wo noch sonst wo zu diesem Thema zu holen ist. Hier kommt das dran, was Sie wollen. Sie sind schon andere Texte, die zu diesem Thema etwas sagen. Dadurch kann man dann etwas ergänzen. Und hier merkt man dann etwas von der Einheit der Schritte. Siebtens, man versuche einmal, die Gedanken dieses Textes zu gliedern. Versuche, die Gedanken zu gliedern. Wie tut man das? Erstens, ein A. Welches ist der Hauptgedanke in diesem Text? Welches ist der Hauptgedanke? Das ist wichtig.